Hallo und herzlich willkommen zum Kein Brot, nur Spiele Podcast. Heute Teil 2 der Gamescom-Runde, diesmal mit dem Flo. Hallo Flo.
Hallo.
Du warst auch auf der Gamescom.
Ja, Mensch, so ein Zufall.
Ja, ich stelle dir die gleiche Frage wie Addis. Wie war es denn auf der Gamescom?
Ja, wie war es auf der Gamescom? Ich war jetzt ja schon ein paar Mal, es müsste jetzt mein viertes Mal auf der Gamescom sein. Und ich glaube, das war die erste Gamescom, die so richtig entspannt ist. Das liegt aber auch daran, dass, als ich noch für Endtower gearbeitet habe, da muss man ja auch nach jedem Termin einen Bericht schreiben. Und was ja auch völlig okay und normal ist. In unserem Fall war das ja aber nicht so, denn wir konnten uns am Abend zusammen hinhocken, der Addis und ich, und wir konnten unsere eine kleine Folge aufnehmen, die ihr bestimmt alle gehört habt.
Mhm.
Und ja, das war alles deutlich entspannter. Wir haben auch weniger Termine gehabt und konnten so ein bisschen Cherrypicking auch machen von dem, was wir gekriegt haben. Ja, das war an sich eine sehr schöne, entspannte Messe, hat echt viel Spaß gemacht. Und mir haben die Füße danach mega wehgetan, aber es war es echt wert.
Ja, wunderbar. Du hast auch ein paar Pressetermine bekommen, von denen du uns jetzt nochmal detaillierter erzählen willst. Ihr habt ja schon ein bisschen was besprochen, aber das war ja immer nur sehr schnell. Und wo warst du denn?
Soll ich es chronologisch machen? Ich glaube, das ist so am besten.
Wir haben es nach schlechten Überleitungen sortiert das letzte Mal. Du kannst es machen, wie du willst.
Ich fange trotzdem mal chronologisch an.
Du kannst es auch alphabetisch machen oder du kannst es gleich ranken nach Erfahrungswert oder Güte des Spiels.
Oh Gottes Willen, nee, da will ich ja keine Wertung
machen. Roguelite und andere Genres.
Ah ja, genau, damit fange ich an. Ich habe zwei Roguelites gespielt. Das waren keine Termine, nein. Das waren auf der Indie-Booth Arena und am Pavillon der Schweizer Games. Dort habe ich zwei Roguelites gespielt und es war natürlich mal wieder möglich, ein Roguelite oder zwei Roguelites zu finden, die ein Genre komplett in sich greifen. Ich habe ein Roulette-Roguelite gespielt.
Ja, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Es fehlt aber nicht mehr viel, bis alle Aktivitäten, der Mensch machen kann, in ein Roguelite gepackt wurden.
Gibt's gar nicht so viel zu sagen, hat mega Spaß gemacht. Ist, was man vermuten könnte, man wettet quasi mit Chips auf bestimmte Ergebnisse beim Roulette-Tisch oder auf Farben. Und je nachdem, was man hat, so viel Schaden macht man. Und dann gibt es noch Modifikatoren und so weiter. Du kannst natürlich auch verlieren. War witzig. Ich habe es mir nur kurz so 10 Minuten zeigen lassen. Dann musste ich weiter zum nächsten Termin. Und das andere habe ich auf der Party von der Indie-Booth Arena mir zeigen lassen. Übrigens an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, das habe ich ja versprochen, an Valentina, die uns tatsächlich noch eine Einladung für die Reception quasi ermöglicht hat. Nachdem wir erklärt haben, dass wir ein kleiner Podcast sind, der auch Indie-Spiele sehr gerne covert, dann waren sie so nett und haben uns noch mit auf die Gästeliste geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür, falls du das hören solltest und falls du Deutsch verstehst. Wir haben auf Englisch geschrieben. Ja, auf jeden Fall habe ich dort ein Tanzmatten-Roguelite gespielt. Und das ist, wie man es halt so vermutet. Ich habe eine Tanzmatte gehabt und je nachdem, wo du raufdrückst, bewegt sich deine Figur nach links und rechts, oben, unten und musst halt entsprechend bestimmte Bereiche erreichen, das möglichst schnell, bis ein Timer abläuft. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, ging nach ein, zwei Fehlschlagrunden ziemlich gut vom Fuß. Haha. Und ja, das waren meine zwei Roguelites. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal chronologisch an, oder?
Ja, also ja. Wo warst du denn zuerst?
Ich war zuerst bei den Publishern bzw. Entwicklern, bei denen ich jedes Jahr auf der Gamescom war, weil ich die auch einfach echt gern habe und mir mega sympathisch sind. Ich war bei All Cat Games. Die könnte man vielleicht kennen, wenn man Rollenspielfan ist. Die haben die Pathfinder-Rollenspiele gemacht auf den PCs und Konsolen. Die haben das grandiose Warhammer 40k Rogue Trader gemacht. Und die sind jetzt auch mittlerweile Publisher und publishen zwei Spiele. Und die habe ich mir angeschaut. Das erste ist, das hatte ich schon mit Addis in der Vorfolge oder in der Vorbesprechung bzw. Tagesbesprechung angesprochen. Sprechen.
Gesprochelt.
Das ist Rue Valley. Und Rue Valley wird so ein bisschen als das nächste Disco Elysium gehandelt. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, da wird das immer in den Raum geworfen. Und ich habe die Entwickler auch gefragt, ob ihnen das bewusst ist. Und sie haben gemeint, ja. Und das freut sie total, dass sie so in diese Kiste mit reingeworfen werden. Und Rue Valley ist genau das, ein Rollenspiel, ein narratives, in dem man ISO-Perspektive auf den Charakter runterguckt oder schräg oben. Und quasi durch ein Gebiet läuft, mit Sachen interagiert, redet. Und was es von anderen RPGs wie Disco Elysium unterscheidet, es gibt keinen Kampf. Es gibt keine Möglichkeit zu sterben, also beziehungsweise das weiß ich nicht, aber man kann nicht kämpfen. Es gibt also keinerlei taktische Elemente oder dergleichen. Es fokussiert sich alles auf die Handlung und auf die Entscheidung, die man trifft. Und wo sich Rue Valley jetzt so ein bisschen unterscheidet von den üblichen Spielen, das ist, dadurch, dass man keine Attribute oder so verteilt auf Stärke, Intelligenz und Co., sondern auf die eigene Psyche. Und das heißt, man hat zum Beispiel die Bereiche Sozial, Intellekt und das dritte fällt mir jetzt nicht von Überbegriff ein. Und da kann man jeweils nach links und rechts Punkte verteilen in ein Extrem. Bei Sozial ist zum Beispiel, ist man introvertiert oder ist man total extrovertiert. Und je nachdem, wie viele Punkte ich in das eine lege, schlägt das in die eine oder andere Richtung enorm aus. Und egal, in welche Richtung es ausschlägt, es hat immer auch negative Punkte, also Flaws. Das heißt, eigentlich möchte man gar keine Attributpunkte verteilen, sondern dafür sorgen, dass sie immer weniger in Richtung Mitte gehen. Weil, nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, wenn ich vom Intellekt her, bin ich jemand, der sehr kühl und sachlich ist. Wenn es aber zu weit nach links geht, dann kann das auch teilweise in Paranoia übergehen oder in, also wirklich empathielos, dass man einfach nur rein logisch denkt. Und das erschwert dann zum Beispiel Dialoge oder ganze Rätselstränge. Das heißt, in manchen Dialogen kann man manche Optionen gar nicht erst anwählen, weil der Charakter die niemals sagen würde oder niemals drüber nachdenken würde. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben die Entwickler auf der Messe eine Szene gezeigt, wo der Charakter an einem Canyon steht und hinaus in die Weite guckt und die wunderschöne Landschaft sieht. Und dann kann man sich das anschauen und sein Charakter, von dem Vorführer, konnte das nicht ertragen, weil er auf einer Seite auf Drama war. Das heißt, wenn er das gesehen hat, dann war die Dialogoption: You can't stand it, it's too much, all this beauty, you haven't deserved this.
Okay, ja.
Und wenn du das mit einem anderen Charakter, der ein bisschen weniger dramatisch ist oder mehr auf dem anderen Spektrum ist, dann kriegst du dafür zum Beispiel einen Inspirationspunkt, die kann man später für Sachen ausgeben.
Und ich schätze, der Empathielose sagt, ist ein Canyon.
Ja, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz. Es geht darum, Rovelli geht darum, dass du bist als ein 0815-Guy, du bist kein Held und gar nichts, bist bei einem Psychologen und bist da, um ein bisschen deine psychischen Probleme aufzuarbeiten, aber du hast gar keinen Bock. Du bist irgendwo im Nirgendwo, in der Wüste, in einem Hotel, sonst nichts großartig um dich herum. Und nach 47 Minuten sind es, nach 47 Minuten geht die Welt unter. Jedenfalls vermeidbar. Ein rotes Licht erscheint am Himmel und alles wird hell, dir wird schwarz vor Augen und du wachst wieder punktgenau um 8 Uhr.
Ach, so ein Groundhog Day.
Genau, ne? Es ist Disco Elysium meets Groundhog Day. Und danach kannst du dann dir Wissen ansammeln, dass du weißt, wie sind die Tagesabläufe und kannst immer mehr versuchen herauszufinden, wie bestimmte Dinge in dieser Welt funktionieren. Zum Beispiel hast du am Anfang, wenn du das Spiel startest, im Außenbereich von dem Hotel, wenn du deinen Schlüssel holen möchtest, eine Frau, die wie blöde gegen den Kaffeeautomaten haut und den verflucht, weil er keinen Kaffee ausspuckt. Jetzt später, wenn du da hinkommst, kannst du versuchen, den zu reparieren. Wenn du jetzt ein impulsiver Mensch bist, geht das nicht lange gut, weil irgendwann verlierst du die Geduld und hämmerst dagegen und beschimpfst es. Hat übrigens wunderschöne Schimpfwörter und Flüche, also es ist super toll. Und nach kannst du dir aber trotzdem erarbeiten, dass du vielleicht mal auf die Idee kommst, bei der Rezeptionistin nachzufragen. Und die da sagt dann, ja, du musst Folgendes machen, du musst den Return-Button für das Geld gedrückt halten, dann musst du den Kaffee groß drücken und danach ein bisschen schütteln. Und von jetzt an weißt du bei jedem Loop, okay, wie man das macht. Und kannst dann zum Beispiel zur Frau gehen, ihr den Kaffee rauslassen und damit ihr ins Gespräch kommen. Also das nur so als Beispiel. Und ja, so ergibt sich quasi immer mehr Rätselketten, die sich lösen lassen. Und es ist mein persönliches beinahe Game of the Messe. Da kommt noch ein anderes, was auf dem gleichen Stand ist. Aber da freue ich mich mega. Und es hat jetzt vorgestern endlich ein Release-Datum bekommen. Am 11.11. dieses Jahres erscheint es. Und da freue ich mich richtig drauf. Da habe ich mega Bock drauf.
Ja, das klingt cool auf jeden Fall.
Ja. Also Rue Valley Wishlisten hat auch der Entwickler gesagt, wenn ihr ihnen Gefallen tun wollt, sie machen keinen Pre-Order, weil davon halten sie nichts, weil sie wollen das Spiel dann rausbringen, wenn es raus ist und nicht mit Druck im Hinterkopf haben, dass sie da irgendwie einen Pre-Order erfüllen müssen. Deswegen wishlistet es, wenn ihr Bock habt und ja, gut. So, mein zweiter Termin war auch bei Old Cat Games und das ist ein Spiel, das kennst du, Jenny?
Tue ich.
Ja, tust du, denn ich war bei Biped. Willst du mal kurz den Leuten erklären, was Biped ist, was wir damals gespielt haben?
Das ist das einzige Koop-Koordinationsrätselspiel, das nicht dafür gesorgt hat, dass Flo nach einer Runde gesagt hat, nein, ich spiele ich nicht mehr mit dir, weil ich mich mal richtig dumm angestellt habe. Und zwar muss man es ist eigentlich ein Kubus, ne? Der hat Füße und man muss quasi immer die Schultertasten am Controller abwechselnd bewegen, damit die laufen. Tap, 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 tap. und dann noch Steuern und so. Und dann muss man ein Rätsel lösen wie, ach, keine Ahnung, war so eine Brücke und dann, man hat zwei Farben, musst du auf deine Farbe, dann geht für den anderen das hoch, dann muss der da drauf, dann geht es für dich wieder hoch. Und dann muss man immer sehr genau sagen, ich laufe jetzt los. Und dann muss man natürlich auch den Rhythmus einhalten, damit man entsprechend schnell dahin kommt, wenn der andere davon ausgeht, dass man jetzt losläuft. Und das Hilarity ensues, weil man einfach diese Koordination hinkriegen. Schnell denken sorgt dafür, dass man öfter runterfällt oder nicht rechtzeitig oder zu schnell irgendwo einen Schalter betätigt, den der andere noch nicht oder noch gebraucht hätte. Es ist super lustig, ein perfektes Couch-Koop-Spiel auch, weil man einfach sehr viel miteinander reden muss und war sehr witzig eigentlich.
Ja, und ich habe mir Biped 2 angeschaut und Biped 2 ist mehr vom Gleichen. Allerdings jetzt mit Vier-Player-Koop, wenn man möchte. Und das haben wir, also das fand ich richtig cool. Wir waren zu viert und also drei Presseleute und ein Entwickler. Und der Entwickler hat gesagt, so, jetzt spielen wir mal. Dann seht ihr am meisten. Und wir haben die ersten zwei Level gespielt. Und wir haben uns angestellt, das glaubst du nicht.
Doch.
Also zu zweit ist das ja schon chaotisch, aber zu viert ist das richtig, also richtig over the top. Und ja, also hat sich am Grundprinzip aber nichts verändert. Man muss wie immer aufeinander aufpassen. Zum Beispiel hatten wir in einer Szene zwei Abgründe, jeweils links und rechts. Und man musste sich aufteilen. Zwei mussten dann auf der einen Seite ein Bedienelement bedienen. Gott. Und die anderen mussten dann auf Plattformen, die dadurch hochgedrückt werden, drüber laufen.
Mhm.
Und die Levels sind alle größer als in Biped 1. Es gibt jetzt auch mittlerweile so Flugeinlagen, wo man so ein bisschen durch Ringe fliegen muss und so weiter. Also so ein bisschen actionlastig. Und das haben wir jetzt leider nicht anspielen können, weil dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht. Es soll auch Shooter-Elemente geben, wo einer zum Beispiel in einem Kanonenturm ist und der andere muss das Fahrzeug bewegen und so weiter und so fort. Also es klingt schon enorm groß. 16 Level bzw. 17 im Einspieler- und Zweispieler-Koop sind 17 Level, weil da noch ein Tutorial-Level dabei ist. Im Vierspieler-Koop gibt es 16 Level, sind geplant. Release kann man noch nichts Festes zu sagen. Also von daher muss ich...
Sorry, sind das dann unterschiedliche Level oder spielst du einfach die Zweier, also sind das die gleichen Level nur auf zwei oder vier Spieler?
Genau, das sind die gleichen Level, nur ein bisschen anders.
Also mit mehr Interaktion sozusagen.
Genau, so wurde es mir erklärt. Ich habe die Zwei-Spieler-Level jetzt nicht gefunden, aber er hat gesagt, sie wollten jetzt nicht extra nur für vier Spieler eigene Level machen, sie wollten, dass jeder das volle Spiel so sehen
kann.
Ja, das
finde ich ja cool. Nee, wollte ich jetzt nur wissen, weil es klang so, als gäbe es 16 Level jeweils verschiedene Spiel. Kann man das auch zu dritt spielen?
Das ist so eine Sache im Nachhinein, da hätte ich mal nachfragen sollen. Aber ja. Ich glaube fast schon, weil du kannst ja auch alleine spielen, wenn du alleine spielst.
Als Journalist.
Ja, aber das sind so Fragen, die kommen erst im Nachhinein, weil es hat jemand gefragt, wenn ich das alleine spielen will, geht das auch? Ja, dann kriegt man eine KI an die Seite gestellt.
Oh Gott, ja, okay. Mhm.
Die dann mit dir zusammenarbeiten. Ich denke, wenn man zu dritt ist, wird es genauso laufen. Ein Team kriegt dann quasi einen KI-Partner an die Seite gestellt.
Ach, das sind immer Teams?
Ja, nee, du bist zusammen auf einem Bildschirm und alles, aber du wirst dich zwangsläufig bei vielen Aufgaben aufteilen müssen.
Okay.
Du hast zum Beispiel, kann ich auch nochmal sagen, bei dem einen sind zwei Kurbeln, die man drehen muss. Wenn man die dreht, werden auf zwei Plattformen Windstöße aktiviert. Das heißt, du musst im richtigen Zeitpunkt, muss der erste Spieler seine Kurbel aktivieren, dann geht der dritte Spieler zur Plattform, wird hochgepustet und dann muss Spieler 2 seine Kurbel bedienen, damit der Spieler, der gerade hochgepustet ist, gleich noch weiter hochgepustet.
Ah, so wie das Karten weiterreichen.
Ja, genau so.
Jetzt kam jetzt die Assoziation.
Also so funktioniert
das nie.
Genau, so funktioniert das und es hat bei uns nach einer Anfangsschwierigkeit ganz gut geklappt und hat das war mein zweiter Termin an der Messe, kurz nachdem die Messe eröffnet hat und ich habe schon echt herzlichst gelacht. Also war cool.
Nice. Okay.
Ja, dann mein nächster Termin. Geht's mal erstmal die Spiele durch, weil ich habe ja auch im Gegensatz zu Addis noch ein, zwei Hardwarehersteller besucht, aber auf die würde ich nachher ein bisschen gesondert eingehen. Da weiß ich nicht, Addis hat wahrscheinlich schon mit dir über Reanimal gesprochen, ne?
Ja.
Also ich sag jetzt mal, oder ich wage mal zu behaupten, Addis hat's gefallen.
Ja, also er hat es nicht gelobt, aber seine Begeisterung hielt sich in Grenzen.
Echt?
Ich denke, es wurden zu wenig Schläge verteilt und Schüsse geschossen.
Ich fand's genial.
Das freut mich.
Es hat mir mega Spaß gemacht. Ist von den ehemaligen Entwicklern von Little Nightmares. Das merkt man dem Spiel von vorn bis hinten an.
Ich habe mir das Artwork dann parallel zum Podcasten kurz angeschaut. Und das lebt natürlich auch wieder davon. Das ist schon wieder so teilweise. Also, aber wir haben schon über Artwork und dessen Magie gesprochen im Podcast mit Addis.
Ja. Also nur ganz kurz dazu, ich find, es ist dieses Whirl, aber nochmal dreimal obendrauf. Also die Viecher, die da in dem Spiel in den Demo-Level vorkamen, den wir gemacht haben, da hat es mir schon echt gegrauselt. Da hat es bei Little Nightmares schon ein bisschen länger gedauert, bis das der Fall bei mir war. Das ist alles nochmal irgendwie so ein bisschen bizarrer und nochmal mehr Body-Horror, wie ich finde. Aber was das Spielerische angeht, ähnelt es sich sehr. Und man muss auch wieder sehr gut zusammenarbeiten. Und ich habe mega Bock, dieses Spiel zu spielen. Und freue mich da schon mega drauf. Also das ist so eines meiner Koop-Highlights neben Biped. Und ja, also gibt, glaube ich, gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, wenn ihr da schon so ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen habt. Ich glaube einfach, ich weiß ja, wir beide haben Little Nightmares ja auch zusammengespielt. Also die ersten Teile ja so, dass einer gespielt hat und der andere hat zugeguckt.
Ja, und wenn man stirbt, gewechselt.
Genau.
Ja, auch noch so.
Und das ist jetzt mal was man zu zweit spielen kann. Und da habe ich schon mega Bock drauf, das mit dir zu spielen.
Endlich mal Koop-Spiele für uns, die mal schnell spielbar sind.
Ja,
danach suchen wir ja immer.
Ja, genau. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, wird es eine Folge zu geben. Mega cool.
Ja, geil.
Dann, jetzt muss ich kurz in meinen Kalender gucken. Dann war ich noch zum Abschluss des Tages bei Volker Wertig und Pioneers of Pagonia.
Ja, wollte gerade sagen, dann wissen wir ja jetzt, was kommt.
Jo, Pioneers of Pagonia. Ich habe es ja in der Nachbesprechung von unserem Messetag ein bisschen angeschnitten. Das ist quasi Siedler neu gedacht oder so gedacht, wie es eigentlich mal sein sollte, würde ich mal fast sagen. Hat mittlerweile auch ein Release-Datum, kommt jetzt zum Ende des Jahres hin, wird, das finde ich auch cool, nicht, also wenn es released ist, nicht mehr als im Early Access kosten, wie es jetzt gerade ist.
Ach cool, da hatten wir ja noch spekuliert in unserer gerade veröffentlichten Early Access-Folge, dass das wahrscheinlich sagenhaft teuer wird oder zumindest teurer.
Ja, da habe ich ihn direkt drauf angesprochen und er hat dann gemeint, nein, Stand jetzt, nach seinem Wissen, wird der Early Access-Preis beibehalten. Kann natürlich sein, dass da vielleicht das Marketing oder der Publisher noch was anderes sagt, aber wenn mir das Volker Wertig sagt, dann glaube ich ihm das einfach mal.
Das heißt, wir haben mit unserem Early Access-Kauf eigentlich überhaupt keinen Vorteil gehabt.
Doch, haben wir schon, weil das Spiel ist ja im Laufe des Early Access teurer geworden.
Ach so. Ah, ja, das ist natürlich weise, wenn man sagt, es wird nicht teurer als im Early Access und kurz bevor es rauskommt, macht das nochmal 40 Euro teurer während des Early Access. Und dann seht ihr, es ist kein Cent teurer als im Early Access. Wir haben es nur einen Tag vorher doppelt so teuer gemacht.
Ja gut, so war es ja nicht. Die haben ja nach jedem großen Update haben sie den Preis ein bisschen angehoben.
Ja, das weiß man ja jetzt nicht. Ja. Volker Wertig sitzt dann da und sagt, ich habe nicht gelogen.
Nee, aber es war echt schön. Es war vor allem, also das ist ja mein drittes Gespräch mit Volker Wertig gewesen. Und es ist immer wieder schön, dem Mann zuzuhören, wie er so von dem Spiel erzählt. Und du merkst die Begeisterung und dass da auch wirklich viel Liebe und in so Hingabe drin steckt. Hat mir dann nochmal die Roadmap gezeigt, was so alles geplant ist jetzt noch bis zum Release, was sich eigentlich vom Anfang des Spiels getan hat bis jetzt, weil da ist jetzt letztens ja auch erst ein Wirtschaftsupdate rausgekommen und dann konnte ich noch ein kleines Interview mit ihm führen. Das könnt ihr euch in der Gamescom Tag 1 Folge anhören oder Tag 2. Nee, Tag 2. Wir haben es in die Tag 2-Besprechung mit reingenommen, weil wir sonst zu spät hätten aufnehmen müssen. Und da erklärt er selbst auch noch mal ein bisschen was. Was ein bisschen schade ist, wir hätten eigentlich gern länger ein Interview geführt, aber uns ist die Zeit zu knapp geworden. Wir haben vorhin zu viel gequatscht und dann hatte ich leider nur ein paar Minuten für das Interview. Das hat mich ein bisschen geärgert. Mhm. Aber da kann er jetzt nichts für. Da sind wir halt einfach, sind wir zu sehr mit dem Spiel und was geplant ist und so weiter noch ein bisschen, haben uns verlabert. Aber ich muss sagen, wer Siedler-Fan ist, der darf sich freuen. Er hat mir auch mal dann einen Spielstand gezeigt von einer völlig ausgebauten Siedlung. Das ist richtig beeindruckend gewesen, weil jetzt mittlerweile ist das von der Geografie auch so ein bisschen, dass es hohe Berge gibt, die auch teilweise bebaubar sind. Und er hatte dann eine Siedlung, die quasi über mehrere Höhenebenen lief, riesengroß war, 2400 Pioniere waren da in seiner Siedlung. Und klar, ich habe es jetzt nicht nachziehen können, aber das, was auf dem Bildschirm rumgelaufen ist und alles drum und dran, das sah schon beeindruckend aus. Also wenn man da wirklich viel Zeit reinsteckt, dann ja, dann kann man da wirklich viel, viel basteln. Vor allem, man kann sich das Spiel ja anpassen, wie man möchte. Man kann einstellen, dass man gar keine Kämpfe möchte, dass man nur kämpfen möchte, so ausgewogene Spielerlebnis, also geht alles. Und für diejenigen, die noch nicht genug haben, da wird es, glaube ich, auch von Anfang an mit dabei sein. Der kommt jetzt zunächst in die Beta, ist der Karteneditor. Den hat er mir auch nochmal ganz kurz gezeigt. Also jeder kann sich auch mit, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, also es ist jetzt nicht ganz so easy peasy, aber sah auch nicht übermäßig kompliziert aus, kann man sich eigene Karten erstellen, ganz nach seinem Vorlieben und Gusto.
Ja, cool. Das klingt doch schön. Also es klingt ja auch, es war ja schon ein solides Spiel jetzt im Early Access. Und da, ich denke, da wird delivered, wenn man Volker Wertig fragt, was das Spiel ist und er sagt Wuselfaktor, dann glaube ich, dass das was Gutes wird.
Ja, definitiv. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird cool. Da freue ich mich schon sehr. Ich habe mich ja mit dem Spielen immer zurückgehalten, weil das auch eines von den Spielen war, wo ich sagte, ich warte auf den fertigen Release. Und das wird was für die Winterabende. Wenn man einfach so ein bisschen sich vor den PC mit einem Kaffee vielleicht nicht unbedingt, aber mit einer heißen Milch oder so hinsetzt und sich denkt, ich möchte jetzt irgendwas spielen, was total entspannt ist, wo ich einfach mir keine Sorgen machen muss, dass meine Siedler Brot, Wein, Schnaps oder sonst irgendwas haben wollen, dass die Pest irgendwo ausbricht oder dass Biber plötzlich irgendwo rausbrechen.
Und Überschwemmung und alles. Ja, ich mag solche Spiele auch mal so. Es fällt fast schon ein bisschen in die Wholesome Game Sparte?
Ja, schon ein bisschen.
Aber, also, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist dieses, ich möchte einfach, mein größtes Problem sollte sein, eine Wirtschaftskette aufzubauen und nicht noch 7000 externe Problematiken, die sich über mich stülpen und mir das Leben zur Hölle machen wollen. Manchmal ist das auch einfach schön.
Ja, genau. Wobei, man muss auch sagen, wenn man sich stressig machen möchte, dann kann man ja halt auch die verschiedenen Gegner, Banditen oder magische Wesen dazu schalten. Ich glaube, dann wird das Ganze ziemlich herausfordernd.
Ja, was ja geil ist, weil wenn du dann weißt, wie es geht und hast das alles ja schon im Kopf, wo was hingehört und wie man das machen muss, dann kannst du ja auch das nutzen und sagen so, come at me, bra.
Ja, genau. Und dann kann ich vielleicht auch gleich zum nächsten Spiel, da hatte ich keinen Pressetermin für, aber das konnte ich anspielen und zwar das neue Anno, Pax Romana. Da hatte ich eine halbe Stunde Zeit reinzuspielen und, also sagen wir es mal so, es ist ein Anno erstmal. Die ersten Minuten oder die ersten 20 Minuten haben sich jetzt nicht großartig von dem Standard-Anno unterschieden. Du fängst auf einer Insel an, baust Häuser, sorgst dafür, dass die ersten quasi Bedürfnisse gestillt werden und so weiter und so fort. Also da ist es völlig klassisch Anno. Was sich jetzt ein bisschen geändert hat, so von dem, was ich sehen konnte, wie gesagt, ich konnte leider mit keinem Entwickler oder dergleichen sprechen, war, dass es jetzt auch Attribute gibt, die Häuser haben, wie zum Beispiel Steuern oder dergleichen, die eingenommen werden. Und je nachdem, was für Gebäude oder Entscheidungen man trifft, werden Attribute erhöht oder auch gesenkt. Also es kriegt so einen leicht rollenspielmäßigen Touch. Und gerade als ich meine Villa bauen wollte, weil ich bin ja ein römischer Statthalter jetzt, denke ich mal fast, dass diese Villa noch irgendwas gemacht hätte, weil ich habe mal auf die Bildschirme von den Leuten links und rechts von mir geguckt, die konnten da schon ein paar Entscheidungen treffen und dergleichen. Wie gesagt, soweit bin ich nicht gewesen, dann war meine Zeit leider um. Ich habe mich bei der Ziegelproduktion leider ein bisschen schwer getan.
Wieso?
Zum einen war meine Insel, die ich hatte, irgendwie ein bisschen, also ich glaube, alle hatten die gleiche Insel, aber ich habe mich ein bisschen blöd angestellt mit meiner Industrie, wo ich die hinbaue. Dann hat alles ein bisschen länger gedauert. Vielleicht auch, weil ich meine Industrie nicht direkt in der Nähe von Wohnhäusern stellen wollte, weil da schon stand, dass die Brandgefahr höher ist und ich mal einfach hätte drauf scheißen sollen, weil es sind ja nur 30 Minuten. Aber gut.
Ja, also in 30 Minuten irgendwas in Anno bauen, was sinnvoll funktioniert, ist schon mutig.
Ja, also die Demo, die hätte es aber nicht länger machen können, weil da war ja eine riesige Schlange an Menschen und wenn jeder eine Stunde spielen kann, dann kommst du ja nie dran. Ich fand schon die 30 Minuten eigentlich schon relativ lang. Ja, aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es gab auch wieder die typischen, ich glaube, die gab es bei Anno 1800 auch, so Rollenspielentscheidungen.
Ja, also es gab eine Zeitung und es gab halt so Quests und teilweise schon so Diplomatiezeug, aber Rollenspiel ist so ein bisschen hochgegriffen.
Hier hast du jetzt wirklich, dass du so diese typische Choose-Your-Own-Adventure-Sachen kriegst. Zum Beispiel, derjenige ist dafür angeklagt worden, möchtest du ihn begnadigen oder nicht? Und das hat dann Auswirkungen und so weiter. Also jetzt auch nicht tiefgehend, aber das haben sie auch noch mit eingebaut. Also da wage ich jetzt noch keine Prognose. Es sah wunderschön aus. Es hat sich wie ein gutes Anno gespielt, aber ob das wirklich was ist, das entscheidet sich erst im Mid- oder Late-Game und dementsprechend ein Ja, also es scheint kein Rohrkrepierer zu sein. Und ich frage mich sowieso, warum Ubisoft jetzt erstmal auf die Idee kommt, das Ganze auch mal in die Antike zu verfrachten, weil das ist ja eigentlich das, worauf jeder die ganze Zeit wartet. Und haben sie mit Rom eigentlich alles richtig gemacht, finde ich. Ja.
Kann man, Rom hat man selten was falsch gemacht bei Aufbrauchspielen eigentlich.
Richtig. Dann kommen wir zum zweiten Tag. Und dort fange ich mal mit den an, wo Adis und ich zusammen waren. Deswegen wird da auch schon was gesagt haben. Wir waren bei Nintendo.
Yay!
Und das war mega cool, hat echt Spaß gemacht, sind sehr nett empfangen worden und alles drum und dran. Dort wurden uns dann drei Spiele gezeigt. Zum einen durften wir Metroid Prime 4 spielen. Das heißt, Adis durfte es spielen erstmal zum Großteil. Ich habe es dann auch gespielt, weil ich gerne mal den Mausmodus probieren wollte.
Ja, das hat Adis schon geteasert, dass du davon erzählen wirst.
Ja, und ich muss sagen, Hut ab, Nintendo, ihr habt es geschafft, dass ich einen Shooter auf einer Konsole spielen möchte, wenn er rauskommt. Also die Maussteuerung der Switch 2 funktioniert super, sehr genau, ziemlich präzise. Man muss sich ein bisschen ans Handling gewöhnen, also an den Grip.
Sehr genau oder ziemlich präzise? Was ist es jetzt?
Sucht euch eins davon aus.
Ja.
Nee, es hat wirklich gut funktioniert. Bin gut damit klargekommen und ich habe den Endboss damit erledigt. Also Adis hat bis zum Endboss gespielt. Dann habe ich gesagt, hey, lass mich mal. Bin zweimal um die Ecke gegangen und plötzlich war da eine Tür und wir beide wussten, na scheiße, jetzt kommt der Endboss. Und ich dachte mir schon so, oh nee, ey, gleich mit dem Endboss einsteigen vom ersten Level. Aber das lief gut. Das hat Spaß gemacht und sah gut aus. Wer denke mal, Adis wird zum Thema Performance und so weiter, Grafik schon alles gesagt haben, oder?
Jetzt nicht ausführlich, aber er meint, es sieht gut aus.
Ja, es sah wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Also hatte zwischendrin auch so ein bisschen Halo-Vibes von dem, was auf dem Schlachtfeld so abging. Man war auch nicht allein unterwegs, sondern es war wirklich ein Getummel drumherum. Es gab keine Einbrüche bei der Framerate. Und Metroid Prime 4 wird der erste Shooter auf der Switch 2 sein, den ich spiele. Also habt ihr geschafft, Nintendo.
Ja, das ist ja mal nicht schlecht.
Dann hat man uns kurz die Nintendo Switch 2-Fassung, da hatten wir 3 Minuten oder so für, dass wir das mal anspielen konnten, für das Kirby und das Vergessene Land. Weiß nicht, ob Adis das erwähnt hat.
Ja.
Ja, dann habt ihr alles gehört, weil ich hätte nicht mehr zu sagen können.
Hervorragend.
Da ich das Spiel auch nicht durchgespielt habe, habe ich da mit so mittelmäßigem Interesse zugeguckt und nur gedacht, jo, sieht schön aus, läuft flüssig, deutlich besser als die Switch 1, passt. Ja, und dann kam Kirby Air Riders.
Ach so, ja, er hat es auch nur so erwähnt wie du jetzt. Aber ich glaube, das ist auch alles, was man zu Kirby ernähren muss. Ernähren, ja, erwähnen, mein Gott.
Ja, ernähren tut er sicher auch.
Ja, passt schon irgendwie. Ja, Entschuldigung. Ja, Air Riders war viel interessanter.
Ja, also ich weiß nicht, wie Adis es beschrieben hat, aber ich würde es als Fiebertraum bezeichnen und einer Mischung aus Smash Bros. Trifft Mario Kart.
Letzteres hat er auch gesagt, ersteres habe ich mir dann erschlossen aus dem, was er erzählt hat. Das klingt super anstrengend und irgendwie geil, aber
ja, es ist, also als hab mir, kann ich jetzt kurz vor, noch eine Tangente aufmachen. Ich habe, bevor ich zu Nintendo bin, habe ich mir in der Messehalle unten die Elden Ring-Version von der Nintendo Switch 2 angeguckt, weil ich wissen wollte, wie die so auf dem Handheld läuft, wo jeder gesagt hat, das sei so grottig gewesen. Also kleiner Spoiler oder so. Bei mir lief die jetzt bis auf 3 Stellen, wo die Performance ein bisschen eingebrochen ist, gar nicht so schlecht. Sah auch gar nicht so schlecht aus. Weiß nicht, was die Leute haben, aber vielleicht ist das auch wieder meine total verquerte Ansicht und ich habe das als gar nicht so schlimm empfunden. Ich konnte es gut spielen, ist Elden Ring, muss man gar nichts groß zu sagen. Ich habe den Beastman-Dungeon am Anfang gemacht, das war's. Aber während ich dort gewartet habe, dass ich spielen darf, war auf der Nebenseite die Kirby Air Riders Demo-Station, wo Leute schon Schlange gestanden sind. Und da lief aber im Fernseher, wo Teile aus der Nintendo Direct gezeigt wurden. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, nee, das spielst du heute an und das wirst du niemals schaffen. Das sieht jetzt schon aus wie ein totaler Mindfuck. Und dann war ich da drinne, stand an dieser Station und habe meine Übungsrunden quasi gemacht und jeder von uns hatte einen Nintendo-Mitarbeiter bei sich. Ich hatte den Paul bei mir. Also falls du das hören solltest, hallo Paul. Der war Gold wert, weil der stand daneben und hat gesagt, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Oh, guck mal da drüben, da leuchtet hier das auf, da gehst du am besten hin. Das war quasi mein Coach. Und nachdem der mich diese eine Runde gecoacht hatte, ging das tatsächlich. Ich bin richtig gut ins Spiel reingekommen. Es ist unglaublich schnell. Es ist eigentlich total simpel, weil man benutzt im Endeffekt nur 2 Tasten und halt die Analog-Sticks. Mehr macht man nicht. Man möchte immer instinktiv, wie bei Mario Kart, mehrere Tasten drücken, um zu driften oder so. Aber dafür gibt es alles Das macht man eigentlich alles mit einer Taste und mit einer anderen Taste kann man noch das Fahrzeug wechseln und das war's. Und das ist aber ein Spiel mit so einem Geschwindigkeitsgefühl. Man kann sich das so vorstellen, man ist dann in einer Semi-Open-World, durch die man rast. Und am Anfang muss man Items sammeln. Man sammelt ganz viele Items, die da rumliegen und bunkert sich quasi einen Vorrat heran, mit dem man dann in der Endphase an Minispielen oder an so einem Tournament, also so einem Battle Royale-mäßig teilnimmt. Und währenddessen kann man natürlich auch schon Mitspieler ausschalten und dergleichen. Es passieren Ereignisse. Plötzlich heißt es, hier, da drüben, mit einem riesigen Ausrufezeichen, da ist jetzt gerade eine Schatzkiste aufgetaucht. Und wenn du der Erste bist, der dort ist, kriegst du halt ganz besondere Items. Also es ist hektisch hoch drei. Und es ist unglaublich schwer, es jetzt hier im Audioformat zu beschreiben. Deswegen empfehle ich euch, guckt euch vielleicht mal die Nintendo Direct zu Kirby Air Riders an oder einen Trailer oder sonst irgendwas. Da kriegt ihr so ein bisschen Bild davon. Aber selbst das ist eigentlich, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Denn ich habe eigentlich gedacht, dieses Spiel werde ich mir definitiv nicht holen. Das kann ich mir und dir auch nicht antun. Aber nachdem ich es gespielt habe, möchte ich es eigentlich wirklich haben. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, den Vollpreis von, ich glaube, das wird wieder 80 Euro, wird Nintendo dafür berappen wollen. Puh. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, da werde ich warten.
Wird es denn günstiger, denkt ihr?
Irgendwann bestimmt. Oder wenn nicht, dann regelt es der Markt, weil bei Amazon und Co. waren die Spiele nach kurzer Zeit meistens günstiger.
Okay.
Bonanza habe ich ja auch für 60 Euro nachher gekriegt, das war ja in Ordnung.
Das ist ein Schnäppchen.
Das ist der Standardpreis mittlerweile.
Ja, schon.
Und das ist so ein Spiel, da sage ich mir, das möchte ich mir gerne holen. Das kannst du, glaube ich, aber auch nur ein oder zwei Runden spielen. Danach kannst du nicht mehr, weil dir dein Kopf explodiert. Also von daher
Das ist ja schön. Das will man.
Aber es ist wirklich, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war motivierend und man hat so ein Gefühl von, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ich war erfolgreich. Cool.
Ja. Gut, okay, das Überraschungshit für uns, dich sozusagen.
Ja, Überraschung trifft es ganz gut. Und dann kommen wir zu meiner Enttäuschung, ist vielleicht falsch gesagt, da kann das Spiel an sich nichts für. Ich war beim Gothic Remake.
Ja, jetzt musst du aber dolle hypen, habe ich gehört. Das ist doch alles wuh.
Ja, es ist auch wuh. Aber ich fand den Schwerpunkt der Präsentation heute ein bisschen ungünstig gewählt. Das letzte Mal, als wir dort waren, hat man viel von der Spielwelt gezeigt, so eine Beispielquest. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist so wieder Gothic-Feeling schlechthin. Ich habe Gothic 1 nie gespielt. Aber von dem, was ich mitbekommen habe und dergleichen, also das, was sich die Gothic-Fans eigentlich wünschen. Der Fokus der Präsentation dieses Mal war aber auf dem Kampf. Ja, und der Kampf unterscheidet sich nicht so megamäßig von früher, habe ich das Gefühl, weil es war halt man haut drauf. Also während der Präsentation haben sie uns alle drei Presets gezeigt. Es gibt ja keine vorgefertigten Klassen, es gibt ja keinen, du kannst suchst ja am Anfang keinen Krieger oder so aus, aber sie haben jetzt halt ein Kriegerbild gehabt, der eher hau drauf war, dann einen, der mit Fernkampf da war und einen Magier. Der Magier kann dann zum Beispiel mit Feuerbällen um sich werfen, der konnte sich auch, fand ich ganz cool, in der Demo hat sich der Spieler dann in einen Wolf verwandelt und dann haben ihn die auffällig in den Weg platzierten gegnerischen Wölfe ignoriert. Ja, und so haben sie uns zwar schon so ein bisschen die Welt gezeigt, aber gleichzeitig viel vom Kampfsystem. Und das Kampfsystem ist halt irgendwie meh. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch jetzt wirklich nichts, wo ich sage, dafür hätte man jetzt so den Fokus drauflegen müssen.
Ja.
Nachher haben sie uns noch ein bisschen das alte Lager und das Sumpflager gezeigt. Das hat mich dann schon wieder ein bisschen entschädigt, weil da sieht man wieder, wie viel Liebe da reingesteckt wurde ins Worldbuilding und ins Level, also ins Design und dergleichen. Muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir vielleicht eher noch was in Richtung Quest oder dergleichen gewünscht. Sie haben immerhin Humor. Sie haben bei der Beispielquest, die es da gab, war wieder Diego, der ja aus Gothic 1 so bekannt ist, da. Und den kommt man dann fragen, warum soll ich denn nur das hier machen? Ich kann doch viel mehr. Und dann haben sie extra eingesprochen, wie mit, glaubst du etwa, dass wir in die Demo hier schon alles reinstecken? Wir zeigen dir doch hier nur ein paar Sachen. Dafür wirst du schon das volle Spiel abwarten müssen.
Schön.
Also den Humor hatten sie.
Das ist schön. Ja gut, gerade mit sowas kann man das ja auch ein bisschen erwarten, ne, dass da was kommt.
Ja, und sie haben das, also waren auch die Entwickler selbst, das ist ein spanisches Entwicklerstudio war da, als auch jemand vom Publisher, also von THQ Nordic, die ein bisschen was dazu erzählt haben. Sie haben auch schön unsere Fragen beantwortet. Das fand ich auch. Da wurde jetzt nicht irgendwie ausgewichen. Zum Beispiel, wie sie jetzt die Balance zwischen alt und neu machen wollen, wie viel Quality of Life sie mit reinbringen wollen und dass sie da auch wirklich versuchen wollen, die Waage zu schlagen und jetzt kein total modernes Gothic machen wollen, sondern eher so eine Mischung. So die Quality-of-Life-Dinge, die wirklich sein müssen, aber jetzt nicht zu viel. Und dass du eigentlich quasi theoretisch überall hingehen kannst. Alles, was du siehst, könntest du theoretisch erreichen und so weiter und so fort. Also es war schon ganz interessant. Es war nur ein bisschen ernüchternd, dass der Fokus so sehr auf Kampf lag, der jetzt, ich finde, kein Alleinstellungsmerkmal ist.
Ja gut, das ist halt was, was man wahrscheinlich auch gut zeigen kann.
Ne? Richtig. Ja, und dann hatte ich jetzt noch einen Termin. Das war mein kleines persönliches Highlight der Messe. Das wurde, als wir die Termine gemacht haben, als unangekündigtes Echtzeitstrategiespiel beworben. Und dafür habe ich mir halt den Termin gebucht und habe mir gedacht, naja, Echtzeitstrategiespiel immer. Die erleben sowieso so eine Renaissance, habe ich langsam das Gefühl, denn wir haben jetzt, wie heißt das Dieselpunk-Spiel, was wir, Iron Harvest, ne?
Ja.
Iron Harvest, gut, das ist schon eine Weile her. Dann ist jetzt Stormgate in der Beta, dann Tempest Rising, also Echtzeitstrategiespiel kommt langsam wieder zurück, was mich mega freut. Und dann war ja bei der Opening Night Live die Ankündigung, Dawn of War 4 kommt. Warhammer 40k.
Ja.
Und ich habe mir da schon gedacht, ui, das ist der gleiche Publisher, bei dem ich einen Termin gebucht habe zu einem unangekündigten Strategiespiel.
Wup, wup.
Ja, wup, wup. Und siehe da, es war Dawn of War 4, dass ich nicht nur angucken durfte, ich durfte eine komplette Mission anspielen, so eine Skirmish-Mission. Und, oh, ist das geil. Das ist, da ist mein Strategiespielerherz wieder richtig, ja, das hat richtig hochgeschlagen. Ah, das war, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Vorne.
Ja, vorne. Also in Dawn of War 4 spielt man quasi die Blood Raven, ein Space Marine Orden, der auf einem Planeten quasi sich zum letzten Gefecht vorbereitet. Und dort kämpft man gegen die Klassiker, Orks, Elder und Co. Und in der Mission, die wir gespielt haben, mussten wir einen Ork-Häuptling und seine Stützpunkte den Boden klein machen. Das geht erstmal damit los. Das war ein schönes quasi Ingame-Intro in der entsprechenden Grafik, wo die Truppen vom Imperator, die Standard 0 auf 15 Truppen, relativ zermürbt wurden. Und dann kommen sie, die Blood Raven, die Space Marines, richtig in ihren Dropships, kommen runter und zerballern erstmal alles. Und das finde ich schön. Man kennt das ja aus der Warhammer 40k-Lore, die Space Marines, das sind ja die übermäßigen und übermächtigen Krieger. Und es ist auch in dem Spiel so, das kennt man von anderen Strategiespielen vielleicht, da baut man hunderte von Einheiten, oder hunderte nicht, aber so 20, 30 Einheiten geht dann mit denen die gegnerische Basis los und vielleicht noch 10 Panzer und sonst irgendwas. Hier hat man pro Squad 4 bis 5 Space Marines und die pflügen sich durch Ork-Horden durch, die nämlich deutlich mehr auf Masse setzen. Ich habe in dem ganzen Spiel 2 Fahrzeuge gebaut. Einen Panzer, der schon echt groß war und der auch ohne Probleme, den hätte ich alleine an den Eingang von meiner Station hinstellen können und der hätte die Standardwellen an Orks alleine niederpflügen können. War auch wieder richtig schön blutig. Also es war ein Fest. Und ansonsten ist es das typische Dawn of War Spielfeeling. Man hat zwar Basenbau und alles, man muss aber auch Kontrollpunkte einnehmen, damit man Ressourcen kriegt. Und die kann man dann befestigen, muss sie verteidigen und so arbeitet man sich Stück für Stück bis zur gegnerischen Basis hoch. Und zwischendrin passieren wieder Sachen. In dem Fall sind plötzlich die Necrons aufgetaucht. Das war richtig fies. Da war ich gerade dabei, den finalen Angriff auf die Ork-Basis zu machen und die hatten meine Base Marine schon ordentlich dezimiert, weil ich mich ein bisschen verschätzt habe. Und dann kamen plötzlich die Necrons und haben angefangen, mich von hinten aufzureiben. Dann musste ich einen Teil wieder abkommandieren. Und ich habe es gerade so eben geschafft, dass ich dann noch das Hauptgebäude der Orks komplett zerbombt habe und die Mission geschafft war, bevor die Necrons meine Basis erreicht haben, weil die, wer sie nicht kennt, Necrons sind quasi die Untoten, so untote Cyberwesen, die da wiedererweckt wurden. Und wenn man deren Hauptbasis, das ist so ein mobiles Ding gewesen, nicht zerstört, dann werden die ganze Zeit neu erweckt. Und ich habe immer Mühe gehabt, gerade mal die Soldaten zu killen. Und dann, kaum bist du fertig und schießt auf das Hauptgebäude, das sich immer mehr auf deine Basis zu bewegt, kommen dann schon wieder die Neuen. Und oh, das war Adrenalin pur. Und das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Das war so schön. Und die Entwickler, das sind ja King Art, das sind auch die, die, na, wie heißt das jetzt nochmal, Iron Harvest gemacht haben.
So, ja.
Also,
ja.
Und wenn das vom Spielprinzip her, vom Balancing und dergleichen nur ansatzweise so wird wie Iron Harvest, dann haben die alles richtig gemacht, dass sie denen die Lizenz gegeben haben. Allein von diesem Reihenspielen her hat es sich vollkommen gelohnt. Das war richtig gut und ja, kriegt auch voll den Warhammer 40k das Feeling mit rein. Bin mal gespannt, wie es dann mit den anderen Fraktionen wird. Aber ich denke mal, die werden gut ausbalanciert sein und alles. Und es soll auch Koop-spielbar sein.
Cool.
Also das war bei Iron Harvest ja auch der Fall. Und man kann jetzt auch wieder Koop-Missionen, die Kampagne zusammenspielen.
Nice.
Ja, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich gucke hier gerade nochmal in mein schlaues Kalenderchen. Nee, das war's. Dann habe ich noch zwei Hardware-Besuche gehabt.
Mhm.
Einmal bei, jetzt muss ich kurz gucken, PXN. Weil ich war bei PXN und PNY.
Das ist fies.
Ja, die haben nichts miteinander zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich das wüsste.
Das ist ein und dasselbe Ding. Die würfeln nur immer wieder ihre Namen durcheinander.
PXN habe ich mir den Termin ausgesucht, weil ich neugierig war. Weil das sind Peripheriehersteller für Rennsims.
Ja.
Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht so meins. Ich meine, ich gucke da immer mit Begeisterung aus der Entfernung und denke mir, das sieht aber schön aus. Aber niemals das Geld und auch nicht die Spieleleidenschaft gehabt, mir so ein teures Lenkrad zu kaufen. Und dort durfte ich mich mal in so einen Rennsimulator reinsetzen.
Hm.
Und das, ist das ein geiles Gefühl. Also ich meine, ich habe total abgestunken. So viele Strafpenalties, wie ich gekriegt habe, wie ich teilweise über die Streckenbegrenzung rausgefahren bin oder so.
Ich dachte, du bist jetzt erstmal den Seitenspiegel und Rückspiegel gucken, blinken.
Nee, das nicht. Aber es war schon echt geil, wenn du mit so einem Rennwagen in die Kurve fährst und du merkst, wie das Lenkrad, da ist ja ein Motor eingebaut, gegendrückt. Und er hat auch gesagt, wenn du in die Kurve gehst und das Lenkrad wieder zurückgehst, hat gesagt, mach nicht den Fehler, das machen einige, lass nicht los, halt den fest, weil sonst kannst du den Daumen brechen.
Okay.
Wenn du nicht schnell genug zurückziehst. Und das hat wirklich Kraft dahinter.
Ja, es soll ja die Kraft von so einem Auto in so einer Situation simulieren. Ne?
Ja, genau. Und das machen sie echt gut. Die haben mir dann auch, bevor ich mich in den Simulator gesetzt, haben sie mir quasi ihre Sachen gezeigt, also die Lenkräder und auch die Motoren dahinter. Und da ist ordentlich Kraft hinter. Also der eine Motor wird auch für E-Autos verwendet.
Okay.
Also fürs Lenkrad dort. Ah, nicht für den, nicht für den Motor.
Antrieb oder für den Fensterhieb.
Also nicht, nee. Also da ist schon deutlich an Kraft hinter und preislich halt auch echt. Das gute Zeug geht ab 300 Euro los und es geht aufwärts. Kannst dir für dein komplettes Setup, hat er zu mir gemeint, so bis zu 1600 Euro, der es mir gezeigt hat, gesagt hat er für seins ausgegeben. Also wenn du da wirklich möchtest, kannst du da ordentlich Geld drin versenken. Aber das war schon cool. Das war schon ein richtig cooles Gefühl. Das hat Spaß gemacht.
Und ja, cool.
Und das sage ich als jemand, der jetzt mit Rennsimulationen oder gleich eigentlich nichts am Hut hat. Aber wenn ich so ein Ding hätte, dann würde ich mich da echt reinfuchsen und das öfter spielen. Ja.
Cool. Ja, gut.
Ja, und der zweite
Weihnachtsgeschenk.
Ja. Teures Weihnachtsgeschenk.
Für die nächsten 10 Jahre.
Mhm. Und der zweite Termin war bei PNY. Die könnte man eventuell als Grafikkartenhersteller kennen. Die arbeiten mit Nvidia zusammen, machen aber auch Festplatten und SD-Karten. Da kommen sie eigentlich her. Und jetzt wenn ich es richtig verstanden habe, 20, 30 Jahren machen sie auch Grafikkarten. Und die haben mir quasi dort ihr Sortiment gezeigt. Das ist halt das Standard-Nvidia-Sortiment bis zur 5090 hoch. Alle allerdings custom-made, also beziehungsweise auch alle overclocked. Da ist jetzt nichts das Referenzmodell dabei oder so, sondern da sind die Taktwerte auch hoch angehoben und alles. Und was sie mir dann aber auch gezeigt haben, die bieten auch Komplettsysteme an. Und das sieht schon cool aus. Bin jetzt kein Riesenfan von diesem, du kaufst die Komplettsysteme schon komplett vorgesteckt und alles drum und dran. Aber das sah schon echt schön und edel aus. Jetzt, und vor allem nicht so bling, bling, bling und übertrieben und hier leuchtet da was, sondern das war so ein ganz schlichtes weißes Gehäuse bei dem einen mit einem Display auf dem Lüfter drauf, der alle wichtigen Daten gezeigt hat, Glasdisplay natürlich und ein ganz angenehmes orangenes Licht im Hintergrund. Also das war ästhetisch tatsächlich auch echt schön, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und sie hatten auch noch zwei Custom-PCs dort. Das eine war von einem Modder, der hat einen Last of Us 2 Case gemacht und ich habe immer noch nicht so richtig geschnallt, ich habe mir ein Bild angeguckt davon. Ich kann es vielleicht in die Shownotes verlinken. Das ist so eine Art Konservendose, in die ein PC reingebaut worden ist. Ich habe Last of Us 2 nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was die Referenz dazu ist.
Groß ist die Konservendose.
Ich zeig's jetzt mal Jenny. Das Ding ist so groß. Was würdest du sagen?
Oh Gott, mir fällt nichts ein, was in so einer Dose außer in der Metro verkauft wird. Doppelte Bockwurst.
Ja.
Zwei breit, also, naja, wie breit ist das? Ist das so?
So.
Also eine
so.
Normale Dose, nur sehr hoch.
Ja,
also. So eine Sauerkraut, ach so, das ist ja riesig.
Nee, warte mal, so, ja, was so eine jetzt? Dose. So eine wie eine normale Dose halt.
Also so eine große Dose
halt. Ja, eine große Dose.
Also wir sagen mal drei Sauerkrautdosen übereinander.
Ja, so in etwas, gehen wir hin. Vielleicht noch einen Ticken breiter, aber nicht viel.
Breite Sauerkrautdosen.
Und dann war da noch ein großer Koffer.
Ja.
Und in den haben sie auch einen kompletten Rechner reingebaut. Aha. Und wenn du den aufgemacht hast, dann waren da die ganzen Einzelteile drin, inklusive Wasserkühlung und allem.
Okay.
Schnieschner, Schnuck.
Ja, just in case.
Ja, just in case. Habe ich auch gesagt, das ist aber ziemlich mobil. Sie hat den Witz, glaube ich, nicht so ganz verstanden oder fand ihn nicht witzig, weil sie dann noch gesagt hat, das ist zu schwer zum Tragen.
Okay, ja, Fun at Parties. Hat das Ding, wenn du den Koffer aufgemacht hast, erstmal so eine Taschenlampe in dein Gesicht gescheint?
Nein, hat's nicht.
Das wäre so eine gute Gelegenheit.
Ja, wäre es gewesen. Pulp Fiction-Referenzen gehen immer.
Ja, na gut. Man muss ja keinen Humor haben.
Aber man.
Und auch nicht unseren vor allem.
Vor allem nicht. Richtig, vor allem bitte habt nicht unseren Humor.
Also doch, weil sonst hört sich das hier keiner an.
Was soll ich jetzt sagen? Aber weiß da, ich nicht. Sie hat auch gemeint, die mir das gezeigt hat, dort kann man, also an diesen Koffer hätte man auch einfach einen Monitor und ein Setup anschließen können und dann hätte man zocken.
Das wäre schon lit, oder? Aber wenn man ihn nicht tragen kann, dann
ist. Ja, dieser Koffer ist wirklich groß. Also wir reden hier von.
Ich habe halt so einen braunen Lederkoffer.
Nee, das ist wirklich so ein. Oh Gott. Kennst du, wenn du in PC-Spielern so einen großen Koffer hast? Ja,
diese Metallkoffer halt, diese Waffenkoffer.
Ja, nicht nur das. Also ich zeige das jetzt nochmal. Das Ding ist vom Tisch hier so hoch.
Klassischer.
So breit. Ja. Also wirklich, ihr könnt das jetzt alles nicht sehen und denkt euch, was? Ich sehe es nicht. Das ist ein Podcast, kein Video.
Aber es ist ungefähr so. Und nein, halt eine Kiste. Ist ja schon kein Koffer mehr.
Ja, eine Kiste.
Halt diese großen Waffenkisten, die man dann so auftritt.
Genau.
Dann kommt da Zeug rein, was man halt so macht.
Richtig. Und ja, da haben sie auf jeden Fall mir einiges gezeigt, haben ein bisschen gequatscht. Das war interessant, sich anzuschauen. Ich habe ja an dem Messe-Podcast-Tag gesagt, Messe-Podcast-Tag. Noch gesagt, schaut ihn euch an, wenn ihr dort seid, weil das ist im öffentlichen Bereich. Das war jetzt nicht in der Business Area oder sonst irgendwas. Also jetzt mittlerweile in der Nachbesprechung ist es wurscht. Guckt euch vielleicht mal auf ein paar Bilder.
könnt ihr jetzt hier ist niemand.
Genau, geht mal in die Kölnmesse rein, da ist alles leer.
Extra nach Köln.
Halle 10. Ich habe gesehen im Internet, da gibt es Bilder von PNY. Wenn man es eingibt, PNY Gamescom, dann kann man sich bei der Bildersuche von Google diverse Standbilder anschauen, dann kriegt ihr davon ein gutes Bild. Ja, und dann war es das eigentlich. Ich war dann nur noch so ein bisschen im Merchandise-Stand und habe ein bisschen geshoppt. Ah ja, und ich habe mir im Indie-Bereich, aber das habe ich ja schon in der Vorberichterstattung gesagt, habe ich mir das neue Rusty Lake-Spiel angeguckt.
Ja!
Das habe ich, glaube ich, auch in der Vorbesprechung schon alles zugesagt, was es zu sagen gibt. Es ist ein Rusty Lake-Spiel. Hat Spaß gemacht, war cool. Werden wir bestimmt auch besprechen. Ich weiß, wer es besprechen wird.
Hallo.
Und ansonsten habe ich mir noch mit ein paar Indie-Entwicklern gesprochen und ein bisschen so mir einzelne Titel angeguckt. Aber da war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das müsste man jetzt hier nochmal großartig erwähnen. Das sind Spiele, die werden wir im Auge behalten. Und wenn sie rauskommen oder in die Early-Access-Phase oder was auch immer, dann werden wir sie auf jeden Fall mal besprechen. Das wäre es von meiner Seite aus. Ja, das war die Gamescom. Ich hoffe, euch hat das alles Spaß gemacht und unsere Berichterstattung hat euch irgendwas gebracht, sei es Unterhaltung oder sogar ein Informationsgehalt oder was auch immer.
Beides wäre hervorragend. Ich
wollte gerade sagen, beides wäre richtig cool.
Aber auch utopisch.
Ja, und dann sage ich mal, danke Jenny, dass du die Moderation hier übernommen hast.
Ja, ich habe super viel gemacht.
Ja, du hast mir Fragen gestellt und ab und zu einen Kommentar gegeben. Das ist alles super. Ja, genau. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis hierher zugehört habt, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr zu uns gefunden habt, dass ihr gelegentlich reinhört, was auch immer. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann geht doch auf unsere Seite www.keinbrotnurspiele.letzcast.fm. Jetzt musste ich selbst kurz überlegen.
Ja.
Die gute Nachricht ist, in nicht allzu ferner Zeit wird sich unsere URL ändern. Dann wird die nicht mehr ganz so holprig sein. Dazu aber in naher Zukunft mehr. Und da könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Da würde uns wirklich, wirklich interessieren, haben euch die Gamescom-Folgen gefallen? Wollt ihr sowas bei Messen, größeren Messen vielleicht häufiger? Wir wollen jetzt zum Beispiel auch auf die Polaris in Hamburg. Gut, da wird es wahrscheinlich nur eine Nachbesprechung geben, weil die ist nicht so lang. Aber hättet ihr Bock, dass wir das nächste Jahr auf der Gamescom wieder machen? Sollen wir nur eine große Nachbesprechung machen? Teilt es uns mit, bitte, bitte, bitte. Und ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wenn ihr uns über Spotify, Apple Podcast oder so hört, gebt uns doch eine gute Bewertung, abonniert uns. Das hilft uns auch ein bisschen, Kontakte mit Spieleentwicklern oder Publishern herzustellen, weil die fragen meistens ja, wie viele Abonnenten habt ihr denn?
Ja.
Und daran ist es schon das eine oder andere Mal so ein bisschen gescheitert, dass wir gesagt haben, ja, wir haben eine eine Grundbasis an Zuhörern. Und das war zu dem Zeitpunkt, das war noch relativ am Anfang, habe ich gesagt, aber naja, wir haben nur 5 Abonnenten. Und dann sagen die, ja, schön, dann kommen wir nicht ins Gespräch. Also von daher, wenn ihr uns dahingehend Gefallen tun wollt, damit helft ihr uns mega. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Nachmittag, schönen Tag, Abend, was auch immer. Gute Fahrt.
Schlaft gut.
Schlaft gut, übersteht die Arbeit gut. Ja. Macht rechtzeitig aus, wenn der Chef um die Ecke guckt.
Ja. Oder lasst ihn mithören.
Noch viel besser.
Chef, würde das müssen Sie sich anhören. Großartig.
Und wir hören uns bis dahin. Auf Wiedersehen.
Tschüss.